Ja, schön auch einen Namen zu lesen wie Daniel Harter, der das Lied komponiert hat, habe ich gerade gesehen. Als er anfing, seine ersten Lieder in die Öffentlichkeit zu tragen, habe ich ihn kennengelernt. Das ist schön zu sehen, was daraus gewachsen ist und wo seine Lieder erklingen. Das ist einfach schön. Ja, vielen Dank für die Einladung. Über Sabine Herwig ist es entstanden, dass ich mal hier bin. Jetzt bin ich schon lange im Wuppertal, aber hier war ich bei euch noch, ich sag mal euch und du. Du hast gerade noch gesiezt, aber ist überhaupt kein Problem. Ja, ich habe gedacht, überlegt, von welcher Zeit kommen wir her, in welcher Zeit sind wir gerade? Wir haben gerade gehört, Volkstrauertag, schöner sonniger Tag. Das wäre schon ein Thema wert, allein über Symbolik nachzudenken. Wie kriegen wir das eigentlich zusammen, wenn einerseits so wir an Tote gedenken und gleichzeitig ein herrlicher Novembertag ist, es fast frühlingshaft ist, die Vögel zwitschern, die Wildgänse fliegen. Und ich sitze mit meiner Frau im Garten und denke, wow, wie schön ist Gottes Schöpfung. Wie kriegen wir das dann immer so zusammen? Und deswegen lebe ich gar nicht so sehr, so, obwohl ich auch Prädikant der Rheinischen Kirche bin, so im Kirchenjahr. Auch das natürlich. Aber ich merke immer wieder, dass Gott meine Fantasie und Kreativität immer wieder auch an andere Orte führt, mal Dinge zusammenzubringen, die vielleicht noch gar nicht so dran sind, aber vielleicht dann doch wichtig werden. Weil wir brauchen Zeiten der Vorbereitung, dass unsere Seele nachkommt. Klingt fast so ein bisschen indianisch, ist auch so. Weil die manche Menschen in manchen Kulturkreisen nochmal eine andere Sensibilität dafür haben, dass wir tatsächlich Geist, Leib und Seele, und ihr merkt, das ist so CVM-Dreiklang, Geist, Leib und Seele, dass die Seele manchmal Zeit braucht, um nachzukommen mit dem, was wir erlebt haben. Und wir haben gerade unterhalten über Termine oder so und gerade festgestellt, ich war irgendwo. Und wir merken, dass die Zeit, die jetzt so hinter uns liegt, die 2,5 Jahre, wo wir sehr eingegrenzt und immer wieder eingegrenzt sind und vielleicht jetzt im Winter wieder eingegrenzt werden, wie auch immer das sein wird, merken wir, dass sich so unsere Zeitfenster verschieben, dass wir manche Dinge gar nicht mehr so präsent haben, die wir sonst so gerne zusammengebracht haben und plötzlich so weit weg sind, im Sommerurlaub, überleg mal kurz so, manche Sachen sind schon weg. Christi Will war in Erfurt, 15.000 junge Christen aus ganz Deutschland, wir kamen zusammen und es ist November. Und ich sitze mit meinen Geschwistern bei einer Dienstbesprechung und denke, da war irgendwas im Mai, April und 4 Jahre Vorbereitung und was war da eigentlich? Also wie kriegen wir das so auf die Reihe? Und deswegen fand ich auch schön, dass noch mal einen Propheten aufleuchten zu lassen an einer Stelle, der uns mitnimmt, auch auf eine Pilgerreise, die er selbst erlebt hat, aber auch der wir miteinander auch unterwegs sind und in die wir uns einreihen können. So Volk Israel Stimmung ist ja immer, man feiert etwas, man macht sich auf, man singt, man tanzt, man trauert. Und in der jüdischen Kultur gehört das alles zum Leben zusammen, man trennt das nicht. Es ist halt so. Es wird gestorben, es wird geboren. Das hat mich am stärksten mal getroffen, aber bei der Geburt unserer ersten Tochter, als die Hebamme in der Nacht sagte, kaum geboren, schon gestorben. Und ich dachte, boy, junger Vater, Tochter im Arm und die Hebamme sagt so einen Satz zu mir, Christin. Und ein paar Tage später habe ich verstanden, stimmt, das ist ja so. Zellen müssen sich bilden und im Mutterleib sterben schon Zellen, damit ein Mensch werden kann. Zwischen den Fingern sterben schon wieder Zellen ab. Ein Kind wird mit gestorbenen Zellen geboren. Also kaum geboren, schon gestorben. Ist schon auch richtig, aber das zusammenzubekommen in so einem Moment des Glücksgefühls. So ging es Jeremia an manchen Stellen auch, mit denen ich ein bisschen mitnehmen möchte. Jetzt nicht das ganze Lebensbild, aber ein Text, der uns mitnimmt auf dieser Pilgerfahrt, wenn wir jetzt so auf die etwas dunkle Jahreszeit gehen, wenn wir so nach dem Toten Sonntag, nach den Feiertagen, die jetzt so etwas dunkel sind, dann das Licht anbricht der Hoffnung uns Christen, dass wir auf Weihnachten zuleben. Adventure heißt ja aufbrechen, Abenteuer erleben, also auf dem Weg sein. Und deswegen greife ich so ein bisschen vor im Kirchenjahr, aber ich denke, es lohnt sich vielleicht, das eine oder andere mitzunehmen. Ich bin mit diesem Text schon länger unterwegs auf einer Pilgerreise, für mich, weil ich immer wieder Neues entdecke. Ich lese uns einen Text vor aus Jeremia 23. Weh euch, ihr Hirten, ihr richtet die Schafe zugrunde und treibt sie fort von meiner Weide. So lautet der Ausspruch des Herrn. Darum spricht der Herr, der Gott Israels, zu den Hirten, die das Volk weiden. Ihr habt meine Schafe auseinandergetrieben und weit verstreut. Ihr habt euch nicht um sie gekümmert. Jetzt werde ich mich um euch kümmern. Böses habt ihr getan. So lautet der Ausspruch des Herrn. Ich selbst will nur den Rest meiner Schafe sammeln. Ich werde sie aus allen Ländern zusammenbringen, in die ich sie vertrieben habe. Ich werde sie zurück in ihr Weideland bringen. Dort werden sie fruchtbar sein und sich vermehren. Ich werde neue Hirten einsetzen, die sie weiden und beschützen. Meine Schafe werden sich nicht mehr fürchten. Nichts kann sie erschrecken und keines wird verloren gehen. So lautet der Ausspruch des Herrn. Seht, es kommt eine Zeit, in der ich für David einen Nachfolger einsetzen werde, einen gerechten Spross. Ausspruch des Herrn. Er wird als König herrschen und gut regieren. Recht und Gerechtigkeit wird ihn auszeichnen und er wird sie im Land durchsetzen. Zu dieser Zeit wird Juda gerettet werden und Israel wird in Sicherheit leben. Das wird der Name sein, den man ihm geben wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Was euch wahrscheinlich aufgefallen ist, da kommt immer so eine komische Pause, so lautet der Ausspruch des Herrn. Ich habe das Wort wörtlich mal so reingenommen. Wir lesen Texte und dann lesen wir weiter, weil da kommt, geht sofort in den nächsten Satz. Und hier beim Propheten Jeremia ist es eine Spruchsammlung. Jeremia hat ja 20 Jahre lang gepredigt als Prophet, war unterwegs, jetzt nicht in einer landeskirchlichen Gemeinschaft und auch nicht in der allgemeinen Kirche, sondern er war mit dem Volk Israel unterwegs. Er hat es ja selbst erlebt und hat erst nach 20 Jahren entschieden, sich einen Schreiber zu schnappen und zu sagen, schreib das mal auf. Ich denke, es ist gut, wir schreiben es auf. Und so ist das dieser Text in einer Reihe von Sprüchen, die Jeremia an der einen oder anderen Stelle erwähnt hat, gesammelt hat und nochmal deutlich gemacht hat, so lautet der Ausspruch des Herrn. Also ich habe es nicht gesagt in meinem Namen oder weil ich gerade eine gute Idee hatte oder mir dieser Weisheitsspruch gerade einfiel, sondern weil jetzt Gott spricht durch mich. Das ist ja die Herausforderung der Propheten. Sie verkünden ja nicht die Zukunft, also so, sondern sie leben mit, sie gehen mit auf diesem Pilgerweg und sprechen mitten hinein in die Lebenssituation, in dem Fall des Volkes Israel. Aber auch in unseren Gemeinden und Gemeinschaften ist das so, dass es Menschen gibt, die plötzlich einen Spruch haben und sagen, das ist der Ausspruch des Herrn. Und dann wird überlegt, boah, das ist aber jetzt schon heftig, wenn du das so sagst. Das müssen wir wohl prüfen. Hat ja Paulus dann später auch nochmal deutlich gesagt, dann soll der dann nochmal gucken. Also wenn jemand aufsteht in einer Gemeinde und sagt, das ist jetzt der Ausspruch des Herrn, oder wir sagen es in den Worten, das hat Gott mir ins Herz gelegt, das will ich euch verkündigen. So lautet der Ausspruch des Herrn. Also das kommt von Gott her, sein Gedanke. Jeremia ist ein Prophet, der in der Krise ist. Und das wissen wir auch von anderen Propheten, die haben das selber erlebt, sowohl in ihrer Ehe als in der Familie, als an ihrer Gesundheit, an ihrem eigenen Körper, dass Propheten immer das vieles durchlebt und durchlitten haben, was sie selber nachher dem Volk Israel als Ausspruch des Herrn verkündigt haben. Und so können einige von euch an der einen oder anderen Stelle das so sagen. Du hast es ja schon ein bisschen angedeutet, Christian, mit der Krise, die du durchlebt hast oder noch durchlebst, was spürbar ist. Das ist ganz dicht an unserem Leben dran. Und deswegen sind Propheten keine entrückten Menschen, die irgendwo irgendwas gesagt haben oder wie im Hyde Park in London auf einer Seifenkiste gestanden haben und sagen, und Gott hat mir gesagt, sondern es ist durchlebt, durchlitten und wird dann in die Lebenssituation des Volkes Israel hineingesprochen. Das ist der Ausspruch des Herrn. Dann ist es auch nicht verwunderlich, dass Jeremia mitgeht mit dem Volk Israel. Er erlebt, er sagt auch voraus, tatsächlich auch als Prophet, dass Jerusalem zerstört werden wird. Wer die Weltpolitik damals beobachtet hat, konnte er ahnen. Und wer wachsam war und wer Augen hatte zu hören und Ohren, also Ohren zu hören, um Augen zu sehen, konnte er ahnen, dass diese Weltpolitik irgendwann eskaliert. Klammer auf. Unsere jetzige Situation, wissen wir gar nicht, wohin die eskaliert. Und Jeremia steckt da mittendrin. Aber das, was ihm entspringt, ist der Glaube, der aus seinem Herzen entspringt. Es ist durchlebt. Es ist durchlitten. Jeremia stammt aus einer priesterlichen Familie. Er kennt die Tora, er kennt das Alte Testament, er kennt die Sprüche. Er kennt die Väter, Abraham und Isaak und Jakob. Er kennt die heiligen Stätten, er kennt die Brunnengeschichten, er kennt Josef. Er kennt das. Und er ist eingebettet in diese Geschichte seines Volkes Israel. so wie wir eingebettet sind in dem Leib Christi, mit dem wir in aller Vielfalt auch hier unterwegs sind, auch in Deutschland und hier in Wuppertal. Also hineingeboren aus einem kleinen Ort, Anatot bei Jerusalem, gar nicht groß, kleiner Ort. Und Jeremia wird berufen und sagt, du sollst hingehen, sagt Gott, du sollst hingehen und das Volk Israel begleiten auf seinem Weg, auf seiner Pilgerreise. Und er sagt, nee, ich bin zu jung. Ich bin viel zu jung dafür. Oh, das wäre schon Exkurs wert. Dürfen Junge in unseren Gemeinden wirklich auch nach vorne treten und nicht nur die alten und weisen Gewählten, so wie ich einer bin, dürfen Jüngere auch sagen, ich glaube, ich habe gesehen und gehört und verstanden. Und nicht zu sagen, ich bin zu jung. In einem Jugendverband ist es eine große Herausforderung. Wir haben ein Netzwerk gegründet, Young Leaders. Und da wurden wir gefragt, wieso, ihr seid doch Jugendverband, wieso gründet ihr ein Netzwerk Young Leaders? Ja, schaut mich an, genau. Es ist an der Zeit. Und ich stehe nur in einem Jugendverband noch, weil ich nicht zu den Bremsern gehöre. In dem Augenblick, wo man in der älteren Generation zu denen hört, dass man die nächste Generation bremst, dann sollte man gehen. Zumindest in seinem Jugendverband. Das zu mir, also weil ich das selber auch durchlebe. Ich bin jetzt nicht Jeremia, aber der Glaube, der im Herzen entspringt. Und so durchlebt Jeremia diese Zeit des Wachstums, des Aufbruchs und des Umbruchs im Volke Israel bis hin zu dieser Leidensgeschichte, dass das Heiligtum zerstört ist, alles in Schutt und Asche liegt und er mit ins Exil geht und später verlieren sich seine Spuren irgendwo in Ägypten. Man weiß dann nicht mehr, wo er dann gestorben, begraben worden ist. Doch Jeremia ist der richtige Prophet in der Zeit der Krise. Wichtig, ihn vielleicht deswegen nochmal, und wenn ihr zu Hause seid, nochmal den Jeremia ganz zu lesen, sind ja viele Kapitel. Aber wahrzunehmen, dass er immer derjenige ist, der sehr wachsam schaut, was passiert gerade um mich herum, was ist gerade wichtig und was ist ein Ausspruch des Herrn, das jetzt zu verkündigen ist. Einzelsprüche. Und trotzdem leuchtet dann plötzlich in diesem Ganzen, und das ist ja die Mitte des Buches, Kapitel 23, fast die Mitte des Buches, taucht dann diese Messias-Verheißung auf, eine messianische Weissagung. So wie Zacharja später sagt, siehe, da kommt ein König, ein Gerechter, also der, der in Gerechtigkeit kommt, der Gerechtigkeit aufrichtet. Und das ist eine Situation, die ich jetzt gerade im Sommer sehr stark erlebt habe, wenn es um Versöhnung und Gerechtigkeit ging, mit jungen Mitarbeitenden aus Ukraine, Belarus und Russland und noch anderen slawischen Ländern zusammen zu sein, am Sommercamp, mit einer deutschen Delegation darüber nachzudenken, was heißt das denn jetzt? Wenn sich gerade in unserem eigenen Stadt sich ukrainische Jugendliche von russischen Jugendlichen separieren, den Raum verlassen, wenn ukrainische Jugendliche den Raum betreten, gehen alle russischen Jugendlichen raus. Siehe, dann kommt ein König zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, der eintritt für Frieden und Versöhnung. Würde Jeremia heute sagen vielleicht, das ist ein Ausspruch des Herrn. Da kommt der, der da kommt, der richtet auf ein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit und der Versöhnung. Jetzt wissen wir natürlich, und wir leben ja nicht nur im Alten Testament, dass wir ja wissen, dass Jesus auch sagt, von welchem Frieden sprecht ihr, von welcher Versöhnung sprecht ihr? Ich weiß, welcher Frieden kommt. Nicht so, wie ihr euch den vorstellt. Das heißt, wir leben in einer Zeit der Ungewissheit. Also wir leben auch in einer Zeit dieser Krise. Krise heißt ja nichts anderes, im Wörtlichen übersetzt, aus daraus Neues erwächst. Also Krise ist nie etwas, woran Gott sagt, ihr euch schickt einer Gemeinde eine Krise, damit sie zerbricht und sich auflöst. Sondern Krise ist immer eine Zeit, in der etwas zerbrechen darf, damit daraus Neues erwächst, wie dieser Spross aus dem gekappten Baum, wenn man ein Jahr später hinguckt, plötzlich Neues austreibt. Also wir haben vor unserem Haus einen Haselnuss und ich diskutiere jedes Jahr mit meiner Frau, sie hat eher einen grünen Daumen als ich. Ich bin froh, wenn ich so ein paar Pflanzen unterscheiden kann. Aber es gibt einen Haselnussstrauch, den würde ich am liebsten immer ganz tief kappen, weil ich weiß, dann wächst er wieder frisch auf. Und wir diskutieren jedes Jahr, wie weit darf man den kappen? Und ihr kennt auch diese Geschichten, wo Jesus sagt, und wenn das Sinn macht, dann ist auch mal die Zeit da, ganz zu kappen, damit Neues erwachsen kann. Aber wer sagt das uns miteinander? Und jetzt sind wir ja in unserer Vielfalt, wenn ihr überlegt, wie viele Gemeinden es in Wuppertal gibt. Jeder denkt, er müsste an der einen oder anderen Stelle vielleicht sagen, das ist der Ausspruch des Herrn, lasst uns das tun. Ist das ein spannender Prozess für uns gemeinsam in dieser Zeit der Krise? Wir waren vor Corona mehr als jetzt. In allen Bereichen. Wir waren auch seelisch mehr und sind an manchen Stellen geschwächt und nehmen wahr so langsam, dass hat etwas mit uns gemacht, wie wir Pädagogen gerne sagen. Ne? Was macht das mit mir? Das hat mit uns ganz viel gemacht. Wir müssen es nur wahrnehmen. Also wer Ohren hat zu hören, der höre. Und lasst uns wachsam wahrnehmen, diese 2,5 Jahre haben uns verändert. Egal ob mit Maske oder ohne Maske oder geimpft oder ungeimpft, vollkommen egal. Das hat uns verändert. Das hat unsere Kinder verändert, das hat unsere nächste Generation verändert, das hat uns Ältere verändert, das hat unsere Gemeinschaften und Gemeinden verändert. Wie würde Jeremia diese Zeit der Krise jetzt wohl sehen? Und er würde vielleicht sogar auch wieder sagen, es kommt ein König, der da kommt. Es ist ein Gerechter, der aufrichten wird. Frieden, Versöhnung und Heilung. Heilung unserer Seelen und des verwundeten Seelen. Und sind es vielleicht deswegen gerade so dieses Bild, das Jeremia ja aufleuchten lässt, und ich kann mir Jesus als junger Erwachsener auch vorstellen, dass er kennt dieses Leben der Hirten. Das war ihm nahe als Zimmermannssohn, wenn er draußen war, wenn er Holz geholt oder Steine gesammelt hat. Josef war ja nicht nur Zimmermann und hat mit Holz gearbeitet, sondern er hat auch Theater gebaut. Dann wird es spannend, dass dieser junge Erwachsene Jesus das kannte, dieses Bild von dem Hirten. Und sind es deswegen gerade die Hirten, die sich aufmachen? Sind es vielleicht nicht gerade die Gelehrten, die Theologen, die wir exegetisch sauber arbeiten, die sich aufgemacht haben, sondern es waren die Hirten, die sich aufgemacht haben, die am Rande damals der Gesellschaft am Feuer saßen und sehr wachsam waren für die Zeichen der Zeit, gehört haben. Weil sie im Herzen ahnen, dass im Zeichen der Sterne Gottes eine Welt der neuen Hoffnung anbricht. Dieses Bild hat Jeremia auch vor Augen. Wenn man in Palästina im Sternenhimmel sieht und Abraham kennt, dann schaut man immer wieder in die Sterne. Es geht nicht um Sternendeutung, es geht auch nicht um Wasserzeichen und ich bin im Juli geboren, sondern es geht darum, um die Verheißung dieser Mehrheit zu wissen, dass Gott zu seinen Worten steht. Und jetzt brechen dann an dieser Stelle die Hirten auf und hören das. Der Glaube, das Vertrauen beginnt im Herzen und nicht im Verstehen. Und jetzt darf man auch nicht sagen, dass Hirten zu den einfachen Menschen gehörten, aber es waren die Handwerklichen. Es waren die, die draußen waren, die mit den Wölfen und den Bären, wer auch immer, gekämpft hat, um die Schafe zu hüten. Die sehr wachsam waren. Und jetzt waren sie so wachsam, dass sie wahrgenommen haben, da passiert jetzt etwas, das trifft unser Herz, wir machen uns auf. Dazu brauchen wir Zeit, weil unser Alltag ist ganz anders zugespielt. Mit dem, was uns beschäftigt, mit unserem Zeitplan, mit unseren Kalendarien, die wir führen, mit unseren Absprachen, die wir treffen, dass wir Zeit brauchen, tatsächlich nochmal anzukommen. Als Pilger unterwegs zu sein in dieser Zeit, und auf die wir jetzt zuleben, wenn es um Adventure und wenn es um die Adventszeit geht, dass Gott ankommen kann, dass wir überhaupt erst ankommen. Wir brauchen also Zeiten der Vorbereitung. Und das ein Punkt davon ist, dass wir der Gerechtigkeit Raum geben, dass wir Dinge ansprechen dürfen in unseren Gemeinden und Gemeinschaften. Was heißt das, der Gerechtigkeit Raum geben? Ihr habt euch nicht um sie gekümmert, jetzt werden wir uns um euch kümmern, sagt Jeremia. Die, die bisher sich gekümmert haben, die haben das nicht in Verantwortung getan. Die haben Schafe sogar in die Irre geleitet. Die haben sie nicht auf die richtigen Weiden geführt. Wenn euch das mal, ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt und ob es das überhaupt noch gibt, wenn ihr mal über dieses Buch in die Hand bekommt. Da geht es um den guten Hirten. Philipp Keller war Pfarrer und er hat sich das mal angetan. Er hat mal Schafe, hat gesagt, ich bin Pfarrer, aber jetzt will ich mal wissen, wie Schafe wirklich leben, und hat sich Schafe gekauft und Schafe gehütet und hat das mal erlebt und hat darüber ein Buch geschrieben, um Beobachtungen zu machen. Sehr spannend, weil er dann plötzlich feststellt, dass es seinen Schafen gut geht, aber die vom Nachbarn, die leben auf dürrem Land, und dieser Hirte hat die Schafe auf vollkommen falsches Weideland geführt. Das macht mit Schafen etwas. Das heißt, man könnte jetzt sagen, dieses Wort Jeremias ist auch etwas an Gemeindeleitung, an die Menschen, die andere leiten, in der Jungschar, in der Kindergruppe, im Kindergottesdienst, wo wir andere mitnehmen wollen, sind wir in einer Verantwortung zu wissen, auf welche Weide führen wir eigentlich. Und er sieht dann diese anderen Schafe, den sieht man das richtig an, er beschreibt das so sehr schön in seinem Buch, die haben eine Riesensehnsucht, auf diese saftige andere Weide von ihm zu kommen, können aber und dürfen nicht. Gerechtigkeit Raum geben heißt, das gibt Freiraum. Da kann man durchatmen, wenn man der Gerechtigkeit Raum gibt. Wenn Dinge geklärt werden, wenn Situationen angesprochen werden, wenn wirklich Vergebung, Versöhnung stattfinden kann, wenn wir Abendmahl feiern, dann passiert, dass Gerechtigkeit Raum gegeben wird. Wenn einer auf den anderen zugeht und sagt, ich bitte dich um Verzeihung, das richtet auf. Da gehen Schafe nicht verloren. Dort, wo wir es aber nur verkündigen, aber nicht leben, das nicht sichtbar wird, da geht unsere Seele und unser Herz zugrunde. Ihr habt euch nicht um sie gekümmert. Jetzt werde ich mich um euch kümmern. Jesus ist nicht nur einfach gerecht, er wird jedem Menschen in seiner persönlichen Situation gerecht. Deswegen greift Jesus dieses Bild des Hirten noch einmal auf, später auch im Neuen Testament. Er lebt da ganz drin. Es ist ein gutes Bild. Es ist aber auch ein schreckliches Bild, wenn Schafe auf der falschen Weide sind. Und das ist gerade, glaube ich, eine große und spannende Herausforderung für uns in Leitungsverantwortung. Wohin führen wir? Wohin leiten wir? Und machen wir das nur, weil es aus finanziellen Gründen Not ist, weil es aus personellen Gründen Not ist? Warum handeln wir eigentlich? Wie geben wir der Gerechtigkeit Raum? Gerechtigkeit heißt alttestamentlich heilvolle Zuwendung, Güte und Treue zur Gemeinschaft. Das ist alttestamentlich Gottes Gerechtigkeit. Heilvolle Zuwendung, und die brauchen wir untereinander, uns gegenseitig. Und nicht nur von Hauptamtlichkeit zu Ehrenamtlichkeit, sondern das spielt überhaupt keine Rolle, es ist nicht wichtig, sondern dass wir dieser Gerechtigkeit so Raum geben, dass Versöhnung und Frieden in unseren Herzen geschehen kann und dann auch in dieser Welt, sodass Gott Raum gewinnt und Gottes Gerechtigkeit Raum gewinnen kann, auch über unsere Grenzen hinweg. Es heißt aber auch der Hoffnung Raum geben. Ich will nur den Rest meiner Schafe sammeln. Ich werde sie aus allen Ländern zusammenbringen, in die ich sie vertrieben habe. Ich werde sie zurück in ihr Weideland bringen. Dort werden sie fruchtbar sein und sich vermehren. Ich werde neue Hirten einsetzen, die sie weiden und beschützen. Meine Schafe werden sich nicht mehr fürchten. Nichts kann sie erschrecken. Keines wird verloren gehen. So lautet der Ausspruch des Herrn. Dieser Raum ist das gute Weideland, der Hoffnung Raum geben. Ihr habt der Hoffnung Raum gegeben. Ihr habt gehört, ihr habt umgestaltet. In der Zeit, wo viele gesagt haben, boah, Krise, da habt ihr angefangen, Kameras aufzubauen, Technik zu investieren, einen Raum zu gestalten. Und wenn man reinkommt, dann stelle ich fest, ich bin das erste Mal hier, das ist schön. Es ist zu Hause sein, da ankommen können. Nicht nur zu Hause im Wohnzimmer ist es gemütlich und in den Gemeinderäumen, da muss es trist sein, sondern es ist schön, auch dieser Hoffnung Raum zu geben. Und das wissen auch das Volk Israel, wusste das zu feiern, dass es schön wird, wenn man Hoffnung feiert, wenn man das Laubhüttenfest feiert, wenn man Äste zusammenträgt, wenn man zurückschaut auf die Geschichte und dann feiert darin. Dieser Hoffnung Raum geben heißt wirklich Raum geben und nicht nur zusammengeben und Stühle stellen und irgendwie zusammenkommen und weiterleben. Hoffnung heißt, der Hoffnung Raum geben heißt, dass es schön wird. Gott hat uns einen Geist der Gestaltung gegeben, der Kreativität, dass es schön ist, wenn wir zusammenkommen, dass es festlich ist, wenn wir Feste feiern. Und die habt ihr ja bestimmt auch schon gefeiert, auch in diesem Raum, nämlich gehe ich mal davon aus. Es ist Platz da, auch der Freude und der Hoffnung Raum zu geben. Gemeinde braucht aber auch Zeiten der Einübung. Das Volk Israel brauchte auch diese Zeit der Einübung. Manche Zeiten dauerten 40 Jahre, das war eine lange Zeit der Einübung. Es gab aber auch andere Zeiten, wo sie relativ schnell merkten, das muss so und so, müssen wir das miteinander einüben. Vertrauen und Hoffnung einüben. Heißt ja, der Hoffnung Raum geben, und das Einüben heißt, miteinander unterwegs zu sein. Deswegen sind wir auch miteinander unterwegs als Pilgervolk, so wie wir es gerade im Psalm gehört haben. Das heißt aber auch, der Hoffnung Raum geben heißt, das, was zerbrochen ist, wieder so zusammenzufügen. Auch dieser Ast ist noch nicht ganz so trocken, wie ich mir das dachte. Das, was zerbrochen ist, wieder so zusammenzufügen, dass es zusammengehört. Sieht jetzt nicht ganz so toll aus. Ne? Aber die Symbolik versteht ihr. Denn Symbolik ist nichts anderes, heißt im Griechischen Symbalein. Das zusammenbringen, was zusammengehört. Und manchmal gelingt es nicht. Manchmal gelingt es uns nicht. Aber im Volk Israel gibt es eine tiefe Symbolik. Und auch wir Christen leben in einer tiefen Symbolik der Jahreszeiten, des Kirchenjahres, wo wir uns auch mal befinden. Heißt nichts anderes, als dass wir versuchen, Dinge zusammenzubringen, die zusammengehören, wie Leben und Tod, wie Sterben und Auferstehung, wie Licht und Finsternis. Das gehört zusammen, das ist nicht getrennt, das ist nicht untrennbar. Und so ist eben auch Vertrauen und Hoffnung gehört zusammen. Glaube heißt ja Vertrauen. Ich vertraue etwas, was wir noch nicht sehen. Und Menschen erst dann sehen, unsere Geschwister, was wir gerade gehört haben, dann, wenn ein Mensch stirbt, dass wir glauben, dass er das sieht, was er ein Leben lang geglaubt hat, in Gottes Gegenwart zu sein und in den Armen von Jesus Christus zu liegen. Das sehen wir noch nicht. Aber das zusammenzukriegen ist ganz schön schwer. Manchmal so schwer wie so ein fast zerbrochener Ast. Aber wir leben diese Symbolik. Wir leben sie in jeder Jahreszeit und wir erleben sie auch in jeder Adventszeit, wo wir aufbrechen zu dem hin, dass Gott Mensch wird. Das müssen wir irgendwie zusammenkriegen. Müssen wir? Nein, wir sollen es zusammenkriegen. Und deswegen ist es gut, dass es dafür Symbole gibt. Hinweiszeichen, auf die wir zugehen. Adventskerzen, die wir irgendwann anfangen werden anzuzünden. Und ich nehme an, dass einige von euch jetzt schon eine Kerze anzünden. Also ich zünde immer eine Kerze an, wenn ich von meinem Dienst nach Hause komme, zünde ich immer eine Kerze an. Und an meinem Tisch, meine Frau findet das manchmal komisch, aber ich nicht, dass ich auch morgens manchmal beim Frühstück dann mir eine Kerze anzünde. Weil ich sage, das ist meine Symbolik, Christus ist das Licht und Jesus ist jetzt neben mir. Wir brauchen das. Ich weiß nicht, was ihr für eine Symbolik in eurem Christsein so lebt und gestaltet, was ihr für euch habt, aber diese Hoffnung Raum geben heißt auch vielleicht für euch symbolisch so ganz einfach mal dem Licht Raum geben. Und dem eine Deutung geben für euch, dich selbst, dass du sagst, das ist Christus, du bist das Licht, ist dein Morgengebet. Vielleicht gar nicht länger, weil dann brauchen wir erstmal eine Tasse Kaffee. Ehrlich. Wer trinkt morgens gerne Kaffee? Genau. Und darum geht's. Der Hoffnung Raum geben heißt auch, wow, ich freue mich heute Morgen auf eine Tasse Kaffee und dann komme ich ins Leben. Und ich habe Prediger auch gehört, die gesagt haben, nein, du musst erst mal beten, dann darfst du eine Tasse Kaffee trinken. Und ich habe gesagt, ich will das in meinem Leben anders zusammenkriegen. Irgendwie hat Gott mich da anders geschaffen. Ich will hören, was für mich richtig ist. Merkt ihr, was das dann heißt, miteinander ins Gespräch zu kommen und dem Raum zu geben? Das muss ja nicht zur Trennung führen, sondern mal zu hören. Wie gestaltest du das? Wie gestaltest du das, dass du das einübst für dich? Und wie gestalten wir das dann, dass wir das miteinander einüben auf dieser Pilgerreise, auf der wir unterwegs sind? Spannend. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo ich mein anderes Blatt hingelegt habe. sage uns das noch einmal, von dem Text her kommend. Wir brauchen Zeiten der Vorbereitung. Das heißt, der Gerechtigkeit Raum geben. Das ist ein Abenteuer. Das ist ein Weg. Das heißt, wir wissen noch nicht, wo wir da miteinander rauskommen. Wir wissen noch nicht, wie wir miteinander dieses Jahr vielleicht Weihnachten, wie ihr Weihnachten feiert, wie ihr miteinander die Adventszeit gestaltet. Aber der Gerechtigkeit Raum geben, das ist eine Herausforderung, die wir brauchen in unserer Zeit. Dass wir der Gerechtigkeit Raum geben. Dass wir der Hoffnung Raum geben. Dass wir Hinweisschilder sind, auch Symboliker sind, dass andere an uns sehen können, der sagt ja gar nicht viel von Gott, aber so wie der handelt oder wie sie handelt, wie du in deinem Beruf handelst, in deinem Studium, in deiner Nachbarschaft, das gibt Raum zur Hoffnung, zum Aufbruch. Das ist nicht düster, obwohl alles drumherum vielleicht einen anderen Einschein hat. Das haben die Hirten damals gelebt. Und der Zuwendung Raum geben. Also wie wenden wir uns einander zu? Das konnte man bei euch jetzt auch schön sehen, als ihr den Raum betreten habt. Ich saß da hinten ein bisschen in der Ecke, bin ja neu hier, kennt man nicht so. Aber ihr geht aufeinander zu, ihr kommt miteinander ins Gespräch und dann teilt man das ein oder andere. In meiner Gemeinde in Heckinghausen wird immer zur Ruhe gebeten vom Gottesdienst. Da läuft jetzt ein Countdown, weil so viel geschwätzt wird im Gottesdienst. Es ist so laut im Gottesdienstraum, da muss man irgendwann ein Signal geben, damit Ruhe kommt. Aber das heißt, der Zuwendung Raum geben. Und Gottesdienstraum ist ja nicht nur ein Raum, wo wir sagen, wir setzen uns hin und sind still, es sei denn, es wird gesagt, es wird miteinander eingeübt, aber ansonsten ist es ein Raum der Begegnung. Die Synagoge war ein Raum der Begegnung. Hier wurde auch Dorfpolitik gemacht, wurde geklärt, wie sind gerade die Strom- und Gaspreise und wie gehen wir da miteinander um. Wir nennen es dann Gemeindeversammlung oder so, ja, aber wir machen das auch in unserem Gottesdienstraum. Gehen nicht in einen anderen Raum. Könnte man ja machen. Merkt ihr, der Hoffnung Raum geben heißt auch, diese Dinge miteinander zu klären, anzusprechen, damit jeder weiß, tragen wir jetzt Maske im Gottesdienst oder nicht oder nur beim Singen. Es verwirrt doch sonst, wenn man dieser nicht im Raum gibt. Also wir brauchen auch Zeit dieser Einübung. Und Jeremia hat das mit seinem Volk erlebt und durchlebt. Und wir erleben das gerade miteinander. Ihr in der landeskirchlichen Gemeinschaft, wir im CVM. Und ich mache mal das fast wirklich auf, wir miteinander als Gemeinschaft von Christen in diesem Tal Wupper. Wir sind noch nicht alleine. Also Gemeinde Heckinghausen existiert noch nicht alleine und die CGW und was noch alles gibt. Also welche Gemeinden überall gibt. Sondern könnte es sein, dass der Ausspruch des Herrn ist, wo übt ihr miteinander ein, Räume der Hoffnung und der Gerechtigkeit Raum zu geben? Wo habt ihr Angst, dass es nur um euch selbst jetzt gehen müsste? Meine Erfahrung gerade in der Vereins- und Gemeindebegleitung, dass viele sagen, haben wir jetzt keine Zeit dafür, wir haben gerade genug mit uns selbst zu tun. Und ich glaube, Jeremia würde sagen, blendet auf. Unser Volk ist immer größer. Unsere Herde, der Schafe, ist immer größer, als wir denken. Sie ist nämlich weltweit, weltweit verbunden mit Open Doors, weltweit verbunden mit anderen Christen. Also sie ist größer und das gibt doch der Hoffnung Raum. Dass andere Geschwister für mich jetzt beten in anderen Ländern, das gibt doch der Hoffnung Raum. Nicht nur, dass wir denken, wir beten für andere und das gibt denen Hoffnung Raum. Nee, wir miteinander sind als ein Volk der Verheißung weltweit unterwegs und glauben das. Ganz unterschiedlich. Wir brauchen diese Zeit der Einigung. Deswegen ist es gut, dass es Kirchenjahre gibt und dass wir miteinander überlegen, wo klinken wir uns dann miteinander ein und machen uns auf den Weg in der Adventszeit, eine Kerze nach der anderen anzuzünden, damit mehr Licht in die Welt kommt. Jeremia war ein tiefer Symboliker, die Propheten waren alle viele Symboliker und ich schätze das und liebe das unheimlich. Ich habe das als Kind, als Jugendlicher in der Jungschar geliebt, dass diese Menschen so eine starke Symbolik haben, mit der ich was anfangen kann, wenn sie davon sprechen, von ihren Bildern. Macht euch Bilder zu eigen, macht euch Symbole zu eigen und lasst sie darin wachsen. Damit Gemeinde wächst und Gemeinschaft wächst. Damit Menschen in dieser Stadt Hoffnung und Gerechtigkeit erleben. Durch uns, dazu sind wir aufgerufen. Und dazu ruft uns auch der Prophet Jeremia auf. Richtet auf, baut Räume wo Gerechtigkeit, Frieden und Versöhnung stattfinden kann, damit Gott zu Wort kommt. Amen.